Herzlich willkommen zum Audio-Podcast von SAD Systemhaus Dresden. Schnell mal ins Firmennetzwerk oder ins Internet gehen, um etwas zu erledigen, das sollte von überall und von jedem Gerät aus sicher möglich sein. Das zumindest versprechen die zahlreichen SASE-Angebote, die es derzeit auf dem Markt gibt. Da ist ja nach der Corona-Pandemie durch verstärktes Homeoffice ein richtiger Markttrend entstanden. Um alle nochmal inhaltlich abzuholen, SASE steht für Secure Access Service Edge. Damit ist gemeint, dass man als Benutzer, egal wo man sich befindet, ob zu Hause oder am Flughafen, immer die gleiche Sicherheit hat, wenn man online geht, als wenn man im Büro wäre. Welche Qualitäten eine optimale SASE-Lösung haben muss, darüber wollen wir uns zu dritt austauschen. Wir, das sind Christian Müller, Security Consultant bei SAD Systemhaus Dresden, Roland Ziegerli, Business Development Manager für SASE bei Fortinet und ich, Walter Liedtke, Journalist bei der Agentur Presto. Roland, wenn dich ein Anwender fragt, ich habe doch einen verschlüsselten VPN-Tunnel, warum reicht das denn heute nicht mehr, um mich von zu Hause oder von unterwegs einzuloggen? Was antwortest du dieser Person?
Also es ist ja mal grundsätzlich so, Walter, dass sie effektiv veraltet sind. Was die wenigsten wissen ist, der VPN gibt es seit 1996. Also wir verwenden hier effektiv eine Technologie, die fast 30 Jahre alt ist, um uns gegen die heutige Angriffslage, welche unterstützt wird mit Botnets, Artificial Intelligence und riesigen Hackergruppen, zu verteidigen. Und wir verwenden heute nicht Version 10.0 von VPN, sondern wir verwenden ein 30 Jahre altes System, um uns gegen die heutigen Angriffe abzusichern. Das ist irgendwie völlig klar, dass es ein Problem ist. Der zweite Punkt ist, dass wir denken, wir sind mit VPN gut abgesichert, weil das sie alle machen. Aber die Wahrheit ist, dass VPN eines der Hauptgründe für erfolgreiche Angriffe von Hackern ist. Warum ist das so? Ganz einfach, um ein VPN zu starten, brauche ich einen Benutzernamen und Passwort. Und wenn ich diese Benutzernamen und Passwort auf irgendeinen Weg bekomme, zum Beispiel via Phishing-Mail, was irgendeiner unserer Mitarbeiter aus Versehen anklickt, oder auf irgendeinem anderen Weg, ich kann die auch kaufen im Darknet. Also wenn ich dann den Benutzernamen und Passwort von dir zum Beispiel habe, Walter, dann kann ich mich mit meinem Rechner und meinem VPN-Client und deinem Benutzernamen und Passwort in euer Firmennetzwerk einloggen.
Christian, lass uns noch einmal kurz auf den Begriff Secure Access Service Edge eingehen. Was umfasst das eigentlich so alles aus deiner Sicht als Berater? Aus welchen Kernkomponenten besteht es?
Also vielleicht ganz kurz, SASE ist jetzt nichts, was ich kaufen kann. Das ist keine Software, sondern wir reden hier über ein Architekturmodell. Dieses Architekturmodell besteht aus zwei großen Bereichen, nämlich dem Netzwerkbereich und dem Security-Bereich. Das heißt, im Netzwerkbereich geht es vor allem darum, wie optimiere ich meinen Datenverkehr, wie sichere ich die Verfügbarkeit meines Datenverkehrs ab, also das, was man so allgemein auch unter SD-WAN als Begriff kennt. Und im Sicherheitsbereich ist es so, wir haben dort mehrere Komponenten drin. Das heißt, wir haben hier ein Secure Web Gateway drin. Da geht es darum, dass meine Clients entsprechend einen abgesicherten Zugriff ins Internet reinkriegen und ich auch dort kontrollieren kann, was kann gemacht werden, was kann nicht gemacht werden. Da sind CASP-Komponenten drin. CASP steht für Cloud Access Security Broker, wo ich an einzelne Dienste anflanschen kann und dort entsprechende Sicherheitseinstellungen konfigurieren kann. Entsprechende Firewall-as-a-Service-Module und ZTNA-Komponenten.
Die Abkürzung ZTNA steht für Zero Trust Network Access. Roland, welcher Grundgedanke steckt hinter dieser Zero-Trust-Idee?
Bei Zero Trust sagen wir eben, wir vertrauen niemanden. Darum heißt es Zero Trust. Also egal, ob ich mich jetzt in der Firma drinnen aufenthalte oder ob ich sonst irgendwo bin, ich muss immer diese Anforderungen erfüllen. Also das ist der Grundgedanke von Zero Trust und warum es nur Zero Trust ist, wenn es eben immer, egal von wo aus ich arbeite, nach egal wer ich bin, diese Sicherheitsanforderungen erfüllt.
Dankeschön. Christian, was kannst du da aus der Sicht der Berater von SAD ergänzen?
Wenn wir uns das Ganze angucken, der Roland hat das schon so ganz leicht ausgeführt. Die Bedrohungslage ist eindeutig. Also heutzutage, wenn ich nach Login-Daten suche, klar kann ich mir die auch im Dark Web runterladen, aber die sind mittlerweile auch sehr stark im Tierweb angekommen. Wenn ich dort eine einfache Google-Suche nach Credentials mache, werde ich mittlerweile relativ schnell fündig. Stichwort ist da ULP, Username, Login und Passwort. Und dann komme ich relativ schnell an solche Login-Daten und da sind durchaus auch VPN-Zugangsdaten mit dabei. Und wenn das Ganze dann nicht mit einer Multifaktor-Authentifizierung abgesichert ist, ist der Angreifer eigentlich dort, wo er nicht hingehört, nämlich schon bereits im Unternehmen drinne. Und deswegen ist es eben so wichtig, dass ich so einen kontextbezogenen Login mache, dass ich sage, okay, ich überprüfe den Benutzer, ich überprüfe das Gerät, gucke auch, passt das Zusammenspiel vom User-Gerät zum Zielsystem, gucke, passt das mit meinen Compliance-Richtlinien zusammen. Und nur wenn ich das mittlerweile umsetze, kann ich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit erzeugen, dass das Ganze auch berechtigt ist.
Auf einen weiteren Aspekt hast du mich, Roland, im Vorgespräch hingewiesen, dass nämlich während der Pandemie viele Unternehmen eine SSE-Lösung sich zugelegt haben, damit ihre Beschäftigten sicher aus dem Homeoffice kommunizieren konnten. Kannst du nochmal den Unterschied zwischen einer SSE-Lösung und einer SASE-Lösung erläutern?
Wo liegt der Unterschied? In einem SASE drin ist auf der einen Seite der Access, also der Netzwerkzugriff, in den meisten Fällen via SD-WAN, und auf der anderen Seite die Security, so wie es der Christian jetzt gerade erklärt hat. Das heißt, ich habe in einer Lösung sowohl Netzwerkzugriff wie auch Security. In der Pandemiezeit gab es schon diese SSE-Lösung, die mir die Security im Internet brachten, aber der effektive Hauptvorteil von einer SASE-Lösung, diese Konvergenz aus Netzwerk und Security, so wie sie vom Erfinder von SASE, von Gartner 2019 definiert wurde, das steckt effektiv nur drin, wenn es ein SASE ist.
Nochmal etwas allgemeiner gefragt, welche Elemente muss eigentlich eine sichere SASE-Lösung enthalten? Auf welchen Bedarf muss sie abgestimmt sein?
Wenn man im Detail guckt, ist es so, dann laufen dann eben solche Punkte rein wie sicheres Arbeiten von unterwegs, dass ich eben auf meine Ressourcen zugreifen kann, dass ich meine Netze von außen abschotte und dass ich dort auch entsprechende Compliance-Richtlinien umsetzen kann. Was verstehe ich darunter? Zum Beispiel die Anforderung, wenn ich jetzt auf Personaldaten zugreifen möchte, diese aber nur von Unternehmensgeräten zulässig sind, von meinen Policies im Unternehmen, dann muss ich das ja sicherstellen. Und dann kann ich eben auf solche technischen Komponenten aufsetzen und sagen, okay, wenn der Benutzer Müller kommt von seinem Dienstgerät, dann darf er in das Personaltool reingucken und auf seine Mitarbeiter zugreifen. Wenn das nicht der Fall ist, dann wird der Zugang entsprechend unterbunden. Dann natürlich auch der Schutz von verteilten Standorten, dass ich dort einheitliche Sicherheitsrichtlinien für alle Standorte habe. Und der dritte Bereich, eben die Cloud-Sicherheit, dass ich sage, okay, ich möchte meine Cloud-Zugriffe entsprechend absichern. Ich möchte sicherstellen, dass die Compliance auch hier erreicht wird. Auch hier wieder das Beispiel, von welchem Gerät greife ich zu? Auf Unternehmensdaten mit Unternehmensgeräten eher unkritisch. Von Bring-Your-Own-Device-Geräten eher als kritisch zu bewerten.
Mir ist gerade aufgefallen, dass wir schon ziemlich stark in den Details drin sind. Was ist es? Was kann man damit machen? Was vielen Zuhörern oft fehlt, das ist nochmal so der Grundgedanke. Und jetzt kommen Sie noch mit diesem SASE. Warum brauchen wir das überhaupt? Was bringt uns das überhaupt? Es ist halt einfach so, dass wenn in unserem Unternehmen die Mitarbeiter im Büro sitzen, dann sind die ja geschützt mit einer tollen Firewall, die irgendwo steht. Und im Idealfall ist das natürlich eine Fortinet-Firewall, aber es geht auch mit anderen. Aber wenn unsere Mitarbeiter nicht im Büro sind, was ja heute sehr häufig der Fall ist, wenn die von zu Hause aus arbeiten oder irgendwo an einem Flughafen sitzen oder weiß ich nicht wo und benutzen da vielleicht auch ihr Telefon, ihr Handy, ihr Mobilephone für ihre E-Mails oder ihr Tablet fürs Internet, dann sind die ja im Normalfall meistens eben nicht groß geschützt. Und das ist doch irgendwie kompletter Quatsch. Also es kann doch nicht sein, dass wir, wenn die Mitarbeiter im Büro sind, eine fette Firewall haben und wenn sie unterwegs sind, dann sind die mehr oder weniger nackt. Und deswegen braucht es einen anderen Weg. Und der andere Weg ist SASE. Was das SASE macht, ist, es bietet die Security, so wie sie der Christian gerade erklärt hat, aber ohne, dass ich sie installieren muss auf dem Gerät, sondern ich sage dem Gerät einfach, wenn der Mitarbeiter ins Internet will oder auf unsere Firmendaten zugreifen will, dann verbindet sich das Gerät mit einem sogenannten Einwahlknoten, mit einem POP in der Nähe, ohne dass ich was machen muss. Und von da aus geht's dann sicher, so wie in der Firma, durch die Firewall ins Internet oder auf die privaten Daten.
Ich möchte noch mal einen anderen Aspekt aufgreifen, die Integration in bestehende IT-Infrastruktur. Das ist ja für jede Software eine Herausforderung. Wie ist das bei Fortinet? Wie glatt geht das? Erläutere das doch mal ein bisschen.
Bei den meisten Unternehmen ist es so, dass sie 10, 20, 30 oder 40 oder mehr verschiedene Sicherheitshersteller haben, die sie einsetzen. Das heißt, irgendjemand muss all diese verschiedenen Systeme, die verschiedene Sprachen sprechen, irgendwie integrieren, dass sie als ein homogenes System arbeiten nachher. Wenn ich irgendwann ein Software-Upgrade mache bei einem System, gehen unter Umständen wieder Lücken auf in dieser Integration. Also das heißt auch wieder Security-Probleme. Und das ist der Grund, warum alle neutralen Berater von Unternehmen, ich rede da von Gartner, IDC, Forrester, solche Firmen, den Unternehmen empfehlen, ihr müsst weg von diesem Zoo. Ihr müsst schauen, dass ihr integrierte Plattformen einsetzt, die bereits miteinander verlinkt sind. Und solche Plattformen, solche integrierten Systeme sind die Zukunft. Und SASE ist ja auch schon ein erster Schritt in die Richtung, weil wir da auch schon alles bereits integriert haben, müssen wir nicht mehr einzelne Systeme aufbauen mit Antivirus, Intrusion Prevention etc., sondern das ist bereits integriert. Und ein Security-Verantwortlicher in einem Unternehmen oder auch ein Netzwerkbetreuer kann mit einer Benutzeroberfläche sämtliche Teil-Security-Lösungen, die da drin sind, managen. Das bedeutet weniger operativen Aufwand für die Integration, weniger operativen Aufwand für den Betrieb nachher und auch höhere Security, weil ich halt eben nicht diese Integrationslücken habe, die möglicherweise wieder aufgehen können.
Christian, das macht ja euch als Beratern quasi die Arbeit einfach oder nimmt sie euch ab. Dann sagt man einfach eine Lösung wie von Fortinet aufspielen. Komm, wir helfen euch dabei und dann ist alles parat. So ist es aber wahrscheinlich in der Praxis nicht. Wie sieht das aus?
Ich würde ganz kurz die Silo-Problematik nochmal aufgreifen wollen. Und zwar, wieso das Ganze? Der Roland hat es so schön angedeutet, auch die Sicherheitsproblematiken. Wenn ich diese 20, 30 von Roland angedeuteten Produkte im Einsatz habe, habe ich damit noch ein ganz anderes Problem. Nämlich dann, wenn ein Angriff passiert, wie kriege ich raus, welche Systeme waren betroffen, wo war der Angreifer überall unterwegs, wo muss ich entsprechend ansetzen? Das sind alles blinde Flecken. Deswegen so eine zentrale Plattform ist kein nice to have, sondern das ist eine Bedingung, um in Zukunft einfach sicher unterwegs zu sein. Und zu deiner Frage, Walter, wie geht man das Ganze an? Dort ist es eben so, erstmal zu gucken, wo steht der Kunde? Was für Systeme gibt es? Wo sind die Systeme? Gibt es dort Besonderheiten? Sollen irgendwelche weiteren Systeme im Unternehmen eingeführt werden? Wie skalierbar muss das Ganze sein? Was sind meine Schutzziele? Was habe ich dort für Richtlinien, die ich umsetzen muss? Und mit diesen ganzen Fragen kann man dann auch sagen, okay, was ist denn jetzt die passende Lösung? Ich mache für gewöhnlich einen Stufenplan, wann ich welche Tools integrieren möchte. Braucht dann natürlich auch eine Budgetabschätzung, weil ohne das läuft nichts, bevor ich auch nur ansatzweise in die Realisierung gehen kann. Und dann im Nachgang auch nicht vergessen, die Benutzer abzuholen und die Benutzer dort zu schulen, dass die auch die Tools entsprechend einsetzen können und einsetzen wollen.
Das gibt mir direkt das Stichwort für die nächste Frage und die betrifft natürlich den Risikofaktor Mensch. Wir wollen alle, dass das Online-Leben nicht noch komplexer und noch komplizierter wird und man nicht noch umfangreiche Schulungen durchlaufen muss, um so eine Sicherheitslösung für Endgeräte zu nutzen. Die Frage geht an euch beide. Wie schätzt ihr das ein?
Wenn ich irgendwas ändere, gibt es erstmal so einen Widerstand. Kennt man von sich selber, wenn jetzt am Rechner ein Patch installiert wird? Punkt 1, der Patch kommt immer zum ungünstigsten Zeitpunkt. Punkt 2, man hat da eigentlich gerade keine Lust drauf, aber irgendwo weiß man schon, ja, sollte man irgendwo machen. Das andere ist, der Benutzer kann eine Human Firewall sein, das heißt, der kann Sicherheitsrisiken erkennen. Er kann aber auch ein Sicherheitsrisiko darstellen. Das heißt, es kommt auch darauf an, wie sind die Nutzer unterwegs, wie sind sie interessiert. Und dann muss man eben die User komplett für die neue Lösung abholen, um dem Nutzer zu erklären, wo sind die Benefits für ihn, dass er eben leichter an die Sachen rankommt.
Also erstmal muss man sagen, das Online-Leben für den Benutzer wird wesentlich einfacher durch das, wenn es mal implementiert ist und läuft. Weil, wie ich es auch schon gesagt habe, wenn ich heute irgendwas mache auf meinem Rechner, auf irgendwelche Daten zugreife, egal ob im Internet oder in der Firma, muss ich mir nie Gedanken darüber machen, muss ich jetzt einen VPN-Client starten oder nicht. Was eine Herausforderung ist, wie immer, wenn man was Neues macht, ist die Implementierung. Und deswegen ist es wichtig, dass man sowas nicht versucht selber zu machen, sondern dass man sich einen Partner holt, wie eben die SHD, die sagt, wir haben das schon ein paar Mal gemacht, wir wissen, wie es geht, wir können euch dabei helfen bei so einem sogenannten Deployment. Dann geht diese Implementierungsphase, in dem halt auch das eine oder andere Mal etwas nicht gleich von Anfang an läuft, dann schneller voran und man ist wieder auf einer Stufe, wo man sagt, jetzt wuppt's und jetzt ist es für die Benutzer effektiv besser als vorher, wegen den Vorteilen, die ich vorher erwähnt habe.
Ja, vielen Dank. Zum Abschluss unseres Gesprächs habe ich mir noch so eine Einschätzungsfrage aufgespart. Werden solche SASE-Lösungen im Unternehmen eigentlich in der Regel rechtzeitig implementiert oder wird man erst im Nachhinein aus Schaden klug? Welche Erfahrungen am Markt habt ihr da beide gemacht?
Es ist halt wirklich so, dass viele Unternehmen erst, nachdem sie bereits einen Schaden hatten, weggehen von VPN. Das hat zwei Gründe. Das eine ist, nach so einem Webcast wie heute wird vielleicht der ein oder andere Zuhörer sich tatsächlich mit CTNA auseinandersetzen und vielleicht auch mit ihrem Partner, vielleicht auch mit der SHD zusammenschauen, wie würde denn so ein Deployment aussehen, was kostet das, und feststellen, dass das Ausrollen gerade von CTNA kein Sprint ist, sondern dass das ein Projekt ist, was etwas Zeit braucht. Und solche Projekte schiebt man ja gerne vor sich her und sagt, die machen wir dann irgendwann. Wir wissen jetzt, was wir machen müssen, aber jetzt im Moment haben wir noch andere Dinge, die dringender sind. Und der zweite Punkt ist, wenn man dann da ist, dann sagt man, ja, alle anderen machen ja heute auch immer noch VPN. Warum sollten wir jetzt unbedingt Richtung CTNA oder SASE gehen? Und meistens ist es dann halt eben so, wegen den Risiken, die da bestehen, die ich erklärt habe, wenn es zu einem Vorfall kommt, zu einem Breach, zu einem Hack, danach sind die Unternehmen dann relativ schnell dabei und sagen, jetzt müssen wir unbedingt dieses Deployment machen.
Das kann ich so bestätigen. Also es ist wirklich so, einerseits die Unternehmen reden natürlich miteinander, wenn sie in einer Branche sind. Und wenn die anderen das machen, dann kann es ja nicht so verkehrt sein. Also machen wir es auch so. Das sehen wir häufig und natürlich auch, dass das Budget erst dann freigegeben wird, wenn es eigentlich zu spät ist. Das heißt, wenn ein Hack stattgefunden hat und ein Schaden da ist, dann wird meistens umgedacht. Und wir wünschen uns natürlich, dass vielleicht schon vorher umgedacht wird, weil langfristig ist das immer noch der kostengünstigere Weg, als erst nach dem Schaden entsprechend Gegenmaßnahmen einzusteuern.
Ja, wenn irgendjemand von den Hörerinnen und Hörern unseres Podcasts jetzt während des Podcasts umgedacht hat und euch kontaktieren will, wie geht das am besten?
Ja, am besten einfach, wenn es schon einen Ansprechpartner gibt, den ansprechen, ansonsten uns über die Webseite kontaktieren und wir helfen dann dabei, die passende Lösung zu finden. Gerne auch, wir werden wieder eine Convention im nächsten Jahr stattfinden lassen, wo wir dann einfach auch die Themen nochmal beleuchten. Der Roland wird dann sicherlich auch mit vor Ort sein, wo wir uns dann dem Thema nochmal explizit widmen werden. Und sollte der Fall sein, dass Sie angegriffen wurden, können Sie uns auch gerne kontaktieren. Wir haben ein eigenes Inzidenz-Response-Team, in dem wir dann auch entsprechend zur Hilfe eilen können. In diesem Sinne, vielen Dank.
Ja, dem kann ich mich mal anschließen. Vielen Dank für die verständlichen und tollen Erläuterungen. Für SAD Systemhaus Dresden setzen wir die Reihe in lockerer Folge weiter fort, dann zu anderen spannenden Themen. Mein Name ist Walter Liebke und ich wünsche allen noch einen angenehmen Tag, wo und wann Sie diesen Podcast auch hören.